HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Reink. Schönen guten Abend.
Das ist ja etwas, worauf wir alle hingefiebert haben, nicht nur ich als Bürgermeister.
Ich habe tatsächlich zuerst mit meinem Schicksal gehadert und dann aber, das war mir dann irgendwie klar, das Projekt ist so fantastisch, es ist so einzigartig, da muss man einfach mit dranbleiben.
Die Kosten, das ist die Hölle, aber man muss jetzt durch die Hölle durch.
Es ist in der heutigen Zeit wichtig, dass man international wahrgenommen wird.
Die Elbphilharmonie ist einfach perfekt für Hamburg. Sie setzt einer wunderbaren Stadt einfach eine Krone auf.
Dieser ersten Probe, als wir da die erste Brahms gespielt haben, also es gab viele Kollegen, die hatten Tränen in den Augen. Ja, also das war so ein überwältigendes Gefühl, sich zu hören, sich zu spüren, auch diese Wucht und diese Transparenz.
Es ist wunderschön. Die Akustik ist fabelhaft.
Akustik. Und eine der besten, ich weiß nicht, 10 oder 5 der Welt.
As one of those top 10, top 5.
Es ist ein Juwel.
Was ganz Tolles, wirklich super. Es wird ein Weltereignis.
Also das verbindet vieles in, ich glaube, fast schon optimaler Weise.
Hamburg ist so stolz jetzt auf dieses Wahrzeichen. Also ich finde, Hamburg ist auch so eine Schau, aber mit der Elbphilharmonie, die ja auch über allem thront und die man von allen Seiten irgendwie sehen kann, ist es natürlich noch mal ein Stückchen schöner.
Ich sag's eigentlich auch, das Bauwerk, was hier entstanden ist, da kann Hamburg stolz auf sein.
Es ist vollbracht. Die Elbphilharmonie ist tatsächlich fertig geworden und wird heute in Betrieb genommen. Zwischenzeitlich sah es ja so aus, als ob dieses Prestigeobjekt als hässliche Bauruine, als großes mahnendes Geldgrab unfertig stehen bleiben müsste. 10-mal so teuer wie ursprünglich angesetzt ist sie nun geworden, die Elfi. Statt 77 Millionen Euro hat die öffentliche Hand 789 Millionen Euro berappen müssen. Eine unglaubliche Summe, aber auch ein unglaubliches Gebäude. Ein Wahrzeichen kann man eigentlich nicht planen. Ein Wahrzeichen einer Stadt, das muss sich entwickeln, muss von der Bevölkerung angenommen werden. Bei der Elbphilharmonie scheint die Rechnung aber aufzugehen. Man hat sogar bei der Programmplanung für die nächsten Wochen ein gewisses Maß an Selbstironie bewiesen. Am 21. Januar tritt die Band Einstürzende Neubauten in der Elfi auf.
Ich bin. Mein Gast war ich. Ich bin. Schon lange. Ich bin. Nichts. Ich bin. Macht es hier Schrank.
Ich bin. Ich bin's, auch das muss die Elfi aushalten. Ich bin's, Elfi und andere Wahrzeichen, so haben wir unsere Sendung heute genannt. Wenn Sie noch eine Wohnung in Hamburg bräuchten, in der Elbphilharmonie sind noch rund die Hälfte der 44 dort mitentstandenen Luxuswohneinheiten frei. Zum Konzert hätten Sie es dann auch nicht weit. Die Aussicht ist atemberaubend und die Preise sind es auch. Nur eines fehlt natürlich von innen. Der Blick auf das neue Wahrzeichen. Dass Hamburg jetzt ein neues Wahrzeichen hat, das hat die Stadt einem Mann zu verdanken, der Wahlhamburger ist.
Die Elbphilharmonie ist die Idee eines Weltbürgers. Alexander Gérard, geboren in New York, Architekturstudium in der Schweiz, berufstätig als Immobilienprojektentwickler in Hamburg, sagt sich mit Blick auf den roten Backsteinbau im Hamburger Hafen.
Also der Kalkspeicher A ist ein sehr strenges, hartes Gebäude, und wenn man so einem Gebäude eine richtige Nutzung gibt, dann kann man es erhalten.
Alte Industriearchitektur erhalten und Neues schaffen. Das, denkt sich Gérard, haben die Schweizer Architekten Herzog und de Meuron mit der Tate Modern in London bewiesen. 2001 überzeugt er sie, in Hamburg aktiv zu werden.
Dann haben wir sie beauftragt. Und da ist eben dieser fantastische Entwurf entstanden.
Dieser fantastische Entwurf meint eine gläserne Welle auf einem Backsteinsockel. Es reift der Plan, einen Konzertsaal auf, statt in dem Kalkspeicher zu bauen. Gérard verpflichtet auch den Akustiker Yasuhisa Toyota und überzeugt die anfangs unwillige Stadtspitze. Der erste Bürgermeister Ole von Beust wollte zunächst Bürogebäude bauen lassen, doch immerhin, er denkt um und sagt nun:
Ich glaube, eine Stadt braucht auch bestimmte Merkmale, wo, sagen wir, ein Raunen der Bewunderung durch die Betrachter geht.
Erste Pläne rechnen mit 77 Millionen Euro Kosten für die Stadt, grob geschätzt. Mit den Jahren ändern sich die Pläne. Im Februar 2007 beschließt die Hamburger Bürgerschaft den Bau zum Preis von 241 Millionen Euro. Den Initiator Gérard hat die Stadt aus dem Projekt herausgedrängt. Bauen soll die Adamanta, ein Zusammenschluss aus Commerzbank und dem Hochtiefkonzern. Den hohen Anspruch definiert eine Senatsdrucksache aus der Planungsphase.
Dieses Haus soll zu einem der 10 besten Konzerthäuser der Welt werden.
Bei der Grundsteinlegung im April 2007 ist das Gebäude nicht fertig geplant. Das rächt sich bald. Planänderungen wie ein weiterer Saal und Streit darüber, was überhaupt eine Planänderung ist, treiben Bauzeit und Kosten hoch. Von Beust schmeißt seinen Chefmanager raus, lässt nachverhandeln für angeblich mehr Planungssicherheit.
Der Preis dafür ist sehr hoch. Es fällt mir schwer, das zu sagen. Aber er ist einfach hoch,
erklärt die gequälte Kultursenatorin Karin von Welk 2008. 209 Millionen Euro mehr, Eröffnung Frühjahr 2012, das Vertrauen in die Elbphilharmonie erodiert. 2010 wird Richtfest gefeiert und Bürgermeister von Beust muss zugeben,
die Kosten, das ist die Hölle, aber man muss jetzt durch die Hölle durch.
Ein Jahr später ist SPD-Mann Olaf Scholz neuer Lenker Hamburgs. Die Stadt droht hochtief mit Kündigung und der Konzern stoppt erst einmal die Bauarbeiten. Die Dachstatik sei angeblich nicht sicher. Der erste Bürgermeister wird ungehalten.
Wir haben jetzt Geduld genug gehabt, um zu sagen, erfüllt den Vertrag, erfüllt den Vertrag, erfüllt den Vertrag, erfüllt den Vertrag. Und um mehr geht es nicht.
Und verhandelt persönlich mit der Hochtief AG. Am Ende steht eine völlige Neuordnung des Vertragswerks. Im Juni 2013 stimmt die Bürgerschaft zu. Der Plan? Hochtief baut die Elbphilharmonie in 3 Jahren fertig und erhält von der Stadt noch einmal knapp 200 Millionen Euro mehr, trägt dafür aber jegliches Risiko. Endlich kommt für Scholz die Eröffnung in Sicht.
Der Plan ist, dass das am 11. Januar des Jahres 2017 geschehen soll.
Bei dieser Baugeschichte kann man mit den Jahreszahlen durcheinander kommen. Und der Preis für Hamburg von 789 Millionen Euro ist gewaltig. Aber die Elbphilharmonie ist fertig geworden. Ob das Haus eines der weltweit besten wird, muss man mal hören. Akustiker Toyota sagt immerhin:
I'm very happy.
Guido Pauling über den langen Weg zum Wohlklang in der Elfi. Heute ist es nun also soweit. Heute ist der 11. Januar 2017 und die Elbphilharmonie wird mit über 2000 geladenen Gästen ihre Konzertreihen beginnen. Bundespräsident Gauck und Kanzlerin Merkel werden sich das neue Wahrzeichen Hamburgs anschauen und wahrscheinlich genauso happy über die Akustik im großen Saal sein wie der Chefakustiker Herr Toyota. Herausragende Architektur scheint auf jeden Fall ein zwingendes Merkmal für einen potenzielles Wahrzeichen einer Stadt zu sein. Zumindest ist herausragende Architektur kein Hindernis. Und die Architektur der Elbphilharmonie ist herausragend. Der Architekt und die Architektur und auch der Standort im Hamburger Hafen, im Tor zur Welt, wie man so schön sagt, die beurteilt uns jetzt Gerhard Matzig, Architekturkritiker der Süddeutschen Zeitung. Herr Matzig, wie kommt es, dass dieser Bau, der so viel Geld und so viel Nerven gekostet hat, von den Hamburgern und von der Welt so schnell ins Herz geschlossen wird?
Ich glaube, das ist eben die Kraft besonders herausragender Architektur. Das ist eben ein Gebäude, das man seiner Form wegen und auch seiner Öffentlichkeit wegen, man kann da ja auch hineingehen, wenn man keine Musik hört, das kann man ins Herz schließen und man kann sich, glaube ich, an dieser Form erfreuen. Und die Hamburger haben, die am Anfang alles andere als begeistert waren, wegen der Kosten, wegen der Bauzeiten, wegen der ganzen Streitigkeiten. Die haben das Wachsen sehen und sie haben gesehen und gespürt, dass das eine herausragende Architektur ist und sie haben es zu ihrem Wahrzeichen gemacht auf diese Weise.
Sie sagen die Kraft der Architektur. Was ist das für eine Kraft?
Es gibt unterschiedliche Wahrzeichen. Die sich der Architektur verdanken, wie auch zum Beispiel die Oper in Sydney, oder eben die Elbphilharmonie, die verfügen über eine besonders signifikante Form. Diese Elbphilharmonie ist so gebaut, dass man sie eigentlich mit keinem anderen Gebäude verwechseln kann. Jeder, der die Silhouette sieht, weiß sofort, hier ist die Elbphilharmonie, beziehungsweise hier ist Hamburg. Diese Signifikanz ist ein Kriterium, glaube ich, für Gebäude, die dann zum Wahrzeichen auch taugen.
Der erste Entwurf war ja offenbar schon der große Wurf. Jedenfalls hat er die Stadt überzeugt und der damalige erste Bürgermeister hat gesagt, wir brauchen ein Wahrzeichen der Stadt für das 21. Jahrhundert, das internationale Ausstrahlung hat. Also der Wunsch, dass das Gebäude zum Wahrzeichen werden könnte, der schwang schon sehr früh mit. Aber eine Garantie, dass das auch gelingen würde, die gab es natürlich nicht. Was hätte denn schieflaufen können?
Naja, es ist ja eigentlich alles schief gelaufen bei diesem Bau. Er ist viel teurer geworden als vermutet. Die Probleme waren größer. Es hat länger gedauert. Es gab viel Streit. Die Kommunikation war alles andere als perfekt. Die Stadt als Bauherrin hat sehr versagt. Da ist schon jede Menge schief gegangen, aber trotzdem ist die Architektur so stark, dass sie das unbeschadet überlebt hat und das sogar gedreht hat. Das war ja eigentlich erst ein Skandalon, dieser Bau, den man nicht mochte. Ich habe viele Hamburger getroffen, immer wieder, die gesagt haben, sie können damit nichts anfangen. Und jetzt wird es geliebt. Das ist die Kraft der Architektur.
Könnte das dann umgekehrt auch funktionieren, dass eben diese Pannen, diese langen Bauzeiten, diese enorm in die Höhe schießenden Kosten ein bisschen auch dazugehören?
Nicht notwendigerweise. Also es gibt Beispiele aus der Baugeschichte, da war das absolut vergleichbar. Auch die Oper in Sydney, ähnlich exponierte Lage, ähnlich expressive Architektursprache. Auch die ist unendlich viel später und viel, viel teurer als geplant fertig geworden. Der Architekt hat im Streit das Land verlassen und seinen fertigen Bau niemals wieder gesehen. Also das war ganz ähnlich. Aber es gibt natürlich auch der Eiffelturm, Bauwerke, die genau konstruiert waren, die genau geplant waren und die ohne größere Probleme errichtet worden sind und auch zu Wahrzeichen geworden sind. Also ich glaube nicht, dass alles, was verspätet fertig wird und viel teurer als geplant fertig wird, ein Wahrzeichen ist. Ist gefährlich, diese Annahme.
Wobei der Eiffelturm ja nie als Wahrzeichen für den langen Standort geplant war. Er sollte ja eigentlich wieder abgerissen werden nach der Weltausstellung.
Genau, insofern ist die Geschichte in diesem Aspekt doch vergleichbar. Auch der wurde nicht geliebt von den Parisern. Da haben viele sich beschwert und zusammengeschlossen, auch die Literaten haben öffentliche Briefe geschrieben, das sei ein Monster und das würde Paris verschandeln. Aber auch da war diese Zeichenhaftigkeit am Ende so überzeugend, dass inzwischen jeder, der den Eiffelturm sieht, sagt, ja, das ist das Wahrzeichen von Paris und die Pariser lieben ihr Wahrzeichen.
Bei der Elbphilharmonie wird nun auch das Innenleben hochgelobt. Die Akustik muss wirklich sehr beeindruckend sein im Konzertsaal. Aber die inneren Werte zählen für das Wahrzeichen eher weniger, oder?
Ich glaube, diese äußere Form ist schon das Entscheidende, aber in diesem Fall kommt tatsächlich noch hinzu, dass es eben diese Piazza gibt, diesen öffentlichen Raum, dass man schon auch in das Gebäude hinein kann. Und auch es kommt hinzu, dieser Ehrgeiz, von dem ich noch nicht weiß, ob eingelöst wird. Ich kann erst morgen zum ersten Mal etwas hören in der Elbphilharmonie. Dieser Ehrgeiz, der beste Konzertsaal der Welt zu sein. Also das gehört schon auch dazu. Insofern würde ich Innenleben und Außenleben nicht unbedingt trennen. Aber für die Wirkung in die Stadt hinein, also dieses Bild eines Bauwerks, mit dem man sofort verknüpft, aha, das ist Hamburg oder das ist da im Hafen, das ist identifikatorisch eben, dazu braucht man eben eine besonders expressive Formensprache.
Elfi hat nicht nur zwei Konzertsäle, die Plaza und ein Hotel. Man kann in der Elfi auch wohnen. Allerdings verkaufen sich die Luxus-Apartments gar nicht so gut, wie man denken könnte. Es sind nur etwa die Hälfte der 44 Wohnungen zu haben. Woran liegt's, dass sich die Superreichen noch nicht um die Wohnungen reißen?
Das muss Ihnen ein Immobilienmakler beantworten. Also muss der Architekturkritiker passen.
Das
für mich selbst kommt so eine Wohnung vermutlich nicht in Frage.
Ja, für mich leider auch nicht. Das Wahrzeichen Hamburgs für das 21. Jahrhundert. Es ist auch das Jahrhundert, in dem wir vom Klimawandel bedroht sind. Könnten die steigenden Pegel auch zum Problem für dieses Wahrzeichen werden?
Ich glaube nicht insofern, als man da sicher alles getan hat, um am Wasser bauenderweise auch vorsichtig genug zu sein. Und steigende Pegel hat man da sicher mit einkalkuliert. Aber Ihre Frage birgt einen interessanten Gedanken, ob wir sozusagen so Bauten der Superlative in diesem Zeitalter tatsächlich noch brauchen. Also ob das so teuer sein muss und ob wir da nicht auch bescheidener auftreten müssten. Ich glaube prinzipiell ja. Ich glaube, dass manche Konzernzentrale, die auch immer gerne ein Wahrzeichen wäre, bescheidener sein sollte. Aber ich glaube, dass die Städte nach wie vor solche Solisten brauchen wie die Elbphilharmonie. Ich finde diesen Bau wunderbar. Ich finde das Wahrzeichen fantastisch. Ich glaube, es tut der Stadt gut. Ich möchte aber nicht, dass jeder Konzertsaal oder jedes andere teure Gebäude auch die gleiche Ambition hat. Also wir brauchen auch Alltagsarchitektur.
Wie finden Sie es, dass die Band Einstürzende Neubauten am 21.01. ein Konzert in der Elbphilharmonie geben wird?
Das finde ich ganz lustig. Ich wusste gar nicht, dass es die Band überhaupt noch gibt, muss ich Ihnen sagen. Ich bin aber auch nicht der Popkritiker und dieses Spiel mit dem Namen finde ich sehr witzig. Aber ich glaube nicht, dass irgendwann ein Neubau tatsächlich einstürzen wird.
Gerhard Matzig, der Architekturkritiker der Süddeutschen Zeitung, zur Eröffnung der Elbphilharmonie. Begeisterung lässt sich spüren. Als die Elbphilharmonie noch nicht einmal in Planung war, da hat sich der amerikanische Autor Bill Bryson auf Streifzüge durch das Abendland begeben und er hat ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben. Natürlich ist er auf seiner Reise auch in Hamburg vorbeigekommen. Jetzt muss er nochmal wiederkommen und Elfi bestaunen, aber hören wir erstmal, wie er Hamburg zu Beginn der 90er Jahre erlebt hat.
Über Osnabrück und Bremen reiste ich nach Hamburg, wo ich am frühen Abend ankam. Ich kannte die Stadt bisher noch nicht. Da es in Amsterdam so schwierig gewesen war, ein Zimmer zu finden, bahnte ich mir nun den Weg zum Touristeninformationsschalter und zahlte bereitwillig die stattliche Gebühr für die Vermietung einer Unterkunft. Als ich dann aus dem Bahnhof trat, musste ich jedoch zu meiner Verärgerung feststellen, dass das Hotel Pop, das Etablissement, an das mich der freundliche junge Mann nach Entgegennahme eines Bündels Geldscheine und einer Handvoll Münzen in bestem Englisch verwiesen hatte, direkt gegenüber lag. Ich wäre innerhalb von 30 Sekunden von selbst darauf gestoßen und hätte mir mit dem gesparten Geld einen flotten Abend auf der Reeperbahn machen können. Doch das Hotel war zentral gelegen und verfügte über eine Bar und ein Restaurant. Ich konnte mich also nicht beklagen. Das heißt, eigentlich konnte ich mich schon beklagen, denn das Zimmer war winzig und deprimierend einfach, mit einer 20-Watt-Birne in der Leselampe, ohne Teppich, ohne Fernseher und mit einem Bett, das auch als Bügelbrett durchgegangen wäre. Wenigstens würde es mir bei einem Hotel mit einem so einprägsamen Namen erspart bleiben, nach einem Streifzug durch die Stadt einen Taxifahrer bitten zu müssen, mich so lange durch die Gegend zu kuschieren, bis ich das Haus irgendwo entdeckte. Das passiert mir in fremden Städten nämlich öfter, als mir lieb ist. Ich hatte meinen Stadtplan im Hotel gelassen und wusste nicht, wo ich war, aber in jeder Richtung sah es einladend aus. Es war ein milder Frühlingsabend. Nebel senkte sich so behaglich über die Stadt wie eine Decke, die man sich um die Schultern legt. Menschen bummelten ziellos durch die Straßen und sahen sich die Schaufenster an und ich fühlte mich wohl unter ihnen.
Eindrücke aus Hamburg. HR2 Kultur der Tag. Ich bin's Elfi und andere Wahrzeichen. So haben wir unsere Sendung heute genannt und deshalb verlassen wir jetzt Hamburg und schauen auf ein Industriedenkmal, das auch zum Wahrzeichen wurde. Die Zeche Zollverein in Essen. Von 1851 an bis zum Jahr 1986 wurde dort Steinkohle gefördert und noch vor der Stilllegung stand das Gebäude, das ganze Gelände schon unter Denkmalschutz. Dort ist der Wandel gelungen von einem Industriegebäude in einen lebendigen Wirtschafts- und Kulturstandort. Und natürlich kann man sich dort auch noch anschauen, wie das früher war, als die Kumpel noch unter Tage ihr Leben riskierten. Ulrich Sonnenschein über die Zeche Zollverein.
Der Weg in die Vergangenheit führt über eine Rolltreppe. Steil steigt sie gen Himmel, obwohl sie doch bei dunklen Kohleflözen enden wird. Ihr Ziel, und das ist kein Zufall, ist ein Museum, eine Dauerausstellung zur Geschichte des Ruhrgebiets im Allgemeinen und Essens im Besonderen. Denn ein besonderer Ort war Zollverein schon immer. Das Doppelbock-Fördergerüst von Schacht 12, das seit 1937 schon von weit her zu sehen war, hatte auch für diejenigen, die mit dem Kohlebergbau gar nichts zu tun hatten, eine symbolische Bedeutung. Hier schlug das schwarze Herz des Ruhrgebiets in einer der größten Schachtanlagen Europas mit angeschlossener Kokerei. Und als die Zeche 1986 stillgelegt wurde, verschwand ihr Charisma keineswegs. Das lag weniger daran, dass Industrie und Handel hier immer noch weiterlebten. Die Kokerei wurde erst 7 Jahre später geschlossen und Schacht 12 dient bis heute zur Wassererhaltung und sorgt dafür, dass alle verbliebenen Gebäude vom Grubenwasser freigehalten werden. Nein, Zollverein ist vielmehr sichtbares Zeichen einer Montanindustrie, deren Gewerke sonst geheimnisvoll unter der Erde stattfinden. Fördertürme stehen nicht nur hier, aber in Essen im Besonderen für eine durch den Bergbau geprägte Lebenskultur, für das unbändige Leid der Kumpel, die vielen Einstürze, Überflutungen und Gasunfälle, die Staublunge und die Frührente. Sie stehen aber auch für das funktionierende Sozialleben in den Zechensiedlungen, für die Eckkneipen, wo man beim Bier für eine Mark gemeinsam Fußball guckte und das auch noch, als in jedem Haushalt ein Farbfernseher zu finden war. Der Förderturm steht für die Gemeinschaft, die stolze Haltung des Bergmanns und seine lange Tradition. Er ist als Medium, das Erinnerung befördert, der beste Ort für ein Heimatmuseum, das heute natürlich niemand mehr so nennen will. Gleichzeitig aber ist Zollverein nicht museal. Hier leben Gegenwart und Vergangenheit auf engstem Raum nebeneinander. Es gab Zeiten, da nutzte man die lange Betonfläche unter dem Kohlefließband als Schlittschuhbahn. Ein kleines, kostenloses Schwimmbad aus zwei zusammengeschweißten Containern erfreut im Sommer die Besucher. Es gibt Cafés und Restaurants, Künstlerateliers und Werbeagenturen und einen alles verbindenden Fahrradweg. Der führt die alte, nun unaufwendig asphaltierte Bahntrasse entlang, zwischen Baumreihen hindurch mitten in die Stadt. Denn auch die Lage trägt dazu bei, dass Zollverein zum lebendigen Symbol wurde. Nicht weit vor den Toren der Stadt, sondern mitten in den Wohngebieten liegt das Zechengelände. Und jeder kennt die verschiedenen Eingangstore mit gekreuztem Schlegel und Eisen, dem Symbol des Bergbaus überall in Deutschland. Denn auch das braucht ein Wahrzeichen. Leben, Nutzung und ständige Veränderung der Inhalte, wenn es über die Zeiten hinaus bestehen will.
Alte Industrieanlagen erhalten, das war auch beim Bau der Elbphilharmonie auf dem alten Backsteingebäude der Hafenanlage eine Motivation, wie wir schon gehört haben. Über Industriedenkmäler und ihre Funktion spreche ich mit Professor Dr. Klaus Leggewi, der Soziologe ist Leiter des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen. Schönen guten Abend, Herr Leggewi.
Guten Tag, Frau Renk.
Wir haben gerade von der Zeche Zollverein gehört, die ja zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und eine herausragende Stellung unter den Industriedenkmälern hat. Welche Chancen haben industrielle Bauten, zu Wahrzeichen zu werden?
Die haben sie allein durch ihre monumentale Gestalt, aber auch indem die Bevölkerung des Ruhrgebiets diese Monumente besucht. Die werden vielfach genutzt. Ich kann es vielleicht an mir selber erklären. Ich bin ein vierfacher Nutzer der Zeche Zollverein. Erstens haben wir dort zahlreiche Veranstaltungen als Forschungsinstitut gemacht. Das ist eine beeindruckende Kulisse, die aber auch für die Themen, die wir behandeln, nämlich Strukturwandel, von großer, symbolischer Kraft sind. Wir haben zweitens dort Besucher hingeführt, oben auf die Aussichtsplattform, und haben einen sehr paradoxen Effekt erzeugt. Wenn man nämlich oben steht bei schönem Wetter, dann sieht man, wie grün das Ruhrgebiet ist. Alle denken ja immer noch, es ist grau und dreckig. In Wirklichkeit ist es eine grüne Lunge. Drittens ist es ein Spielort für die Ruhrtriennale. Dort haben ganz herausragende Produktionen der verschiedenen Etappen der Ruhrtriennale stattgefunden, an denen wir zum Teil auch mitgewirkt haben. Und nicht zuletzt bin ich häufiger Besucher des Ruhrmuseums, was eine architektonisch sehr gelungene Hinführung ist von der alten Natur, zehntausende Jahre alt, des Ruhrgebiets in die Industriegeschichte der jüngeren Gegenwart bis nach heute.
Das heißt also, das Industriedenkmal einfach als Ort, wo das Leben stattfindet?
Ja, es lebt. Es wird in der Tat sehr viel angesprochen. Das Ruhrmuseum ist eines der erfolgreichsten und bestbesuchten Museen in Deutschland. Es ist auch sowohl durch die Dauerausstellung als auch durch die Spezialausstellungen, die dort stattfinden, hat es sich einen großen Ruf erworben. Das sind die Chancen, die ein solches Wahrzeichen hat. Ein bisschen anders ist es nun im Blick auf die lokale Bevölkerung. Oft ist man an Zeche Zollverein, wenn nicht gerade ein Großereignis ist, auch allein. Das heißt, die unmittelbare Nachbarschaft, beispielsweise der Vorort Stoppenberg, hat eigentlich mit dem Gelände relativ wenig zu tun. Es sind also häufig Besucher eher von außerhalb.
Das heißt, es funktioniert nicht unbedingt für die örtliche Bevölkerung, sondern es ist eher ein Magnet für Touristen.
Also es funktioniert, wenn dort zum Beispiel ein Volksfest stattfindet. Dann wird das angenommen. Und es funktioniert auch als ein Gelände, auf dem man gut spazieren gehen kann. Aber sagen wir mal, die alte Verbundenheit mit dem umliegenden Ort, der eben früher einfach durch die Bergarbeiterbevölkerung gegeben war, der ist natürlich weggefallen. Das Ganze war ja ein Instrument des Strukturwandels. Man wollte Industriedenkmäler nicht einfach verfallen lassen oder abreißen, sondern man wollte sie einer neuen, nämlich kulturellen Nutzung zuführen. Und dieser dritte Sektor, der da entstanden ist, das kulturelle Leben, Stichwort Ruhrtriennale, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert und ja auch viele neue Arbeitsplätze und viele Besucher geschaffen.
So ein Industriedenkmal ist natürlich auch ein Zeichen eines Niedergangs. Taugt das dann als Zukunftsperspektive?
Das glaube ich schon. Für uns war das immer ganz wichtig zu betonen, dass eine Region im Strukturwandel sozusagen nicht nur den Niedergang erlebt, sondern gerade da, wo gewissermaßen die fossile Industriegeschichte begonnen hat. Essen war ja einer der Plätze, die sehr früh industrialisiert wurden und die Hochindustrialisierung stattgefunden hat, dass die eine Zukunftsperspektive haben, wenn sie nämlich sich auf einen Strukturwandel einstellen und sozusagen sich mit ins postfossile Zeitalter begeben. Nach wie vor ist ja beispielsweise die Firma RWE in Essen angesiedelt und andere große Konzerne aus der schwerindustriellen, der montanindustriellen Zeit. Und die sind nun alle gezwungen, mehr oder weniger freiwillig auch dazu übergegangen, sich in alternative Technologien hineinzubegeben. Das heißt, die Kompetenz, die Ingenieurskompetenz, die Facharbeiterkompetenz, die in der Region ist, die sollte unserer Meinung nach immer dort gehalten werden für postindustrielle und eben postfossile, postcarbone industrielle Strategien. Das ist nur zum Teil gelungen, aber immerhin ist es angedacht. Und die Ausstellung, die jetzt zum Ende, zur Schließung der letzten Zeche auch im Ruhrmuseum stattfinden wird, wird diese Zukunftsperspektive noch einmal sehr deutlich machen.
Es gibt ja den Bilbao-Effekt. Das ist der Aufschwung, der eine ganze Region, ein ganzes Gemeinwesen beflügeln kann. Ein Aufschwung, den ein Gebäude bringen kann. Im Fall von Bilbao ist das Gebäude, das den Aufschwung gebracht hat, das Guggenheim-Museum dort. Ein Gebäude, das einen die Kraft der Architektur wirklich schon von Weitem spüren lässt. Vorhin hat Gerhard Matzig davon gesprochen. Funktioniert das bei Industriedenkmälern auch oder was ersetzt da die Kraft der Architektur?
Na, es ist in dem Fall der Ruhrregion ist es eigentlich mehr der kollektive Effekt. Das Zeche Zollverein ist ja nur eine Perle auf einer ganzen Perlenkette von Industriedenkmälern. Und die sozusagen insgesamt zu betrachten, das ist eigentlich der Reiz, den die internationale Bauausstellung in den 80er Jahren auslösen wollte. Und der ist auch gelungen. Beispielsweise liegen solche Industriedenkmäler im Plural dann auch mittlerweile an einem 100 Kilometer lang geplanten Radweg. Das ist eigentlich sozusagen nicht der strahlende Effekt eines einzigen Gebäudes, was die Menschen dann zum Beispiel nach Bilbao zieht, sondern es ist die Veränderung der Gesamtregion auch als Ruhrgebiet mit einer kollektiven Identität und eben verschiedenen Bauten, die sich dann zum Beispiel während der Ruhrtriennale zu einem großen kulturellen Ensemble fügen.
Zu dieser kulturellen Identität, zu der gesellschaftlichen, gehört auch, dass die Kumpel immer eng zusammengehalten haben. Die Arbeit war so gefährlich, dass man sich gegenseitig unterstützen musste. Kann so ein Industriedenkmal einen gesellschaftlichen Zusammenhalt weiterführen?
Das wohl weniger. Die Kumpel trifft man übrigens noch dort. Es gibt Gelegenheiten, sich von denen führen zu lassen. Und man hat dort einen Heidenrespekt vor dem Wissen dieser Steiger, die heute im hohen Alter dort noch die wissbegierige Bevölkerung oder eben Schulklassen herumführen. Der Zusammenhalt der alten Montankultur, der ist im Ruhrgebiet nicht mehr vorhanden. Und das ist auch sehr schade. Viele Ecken des Ruhrgebiets sind auch vom Verfall bedroht. Da ist eine Individualisierung, Atomisierung eingetreten, die gar nicht gut ist. Also das kann ein Industriedenkmal nicht. Das muss eine entschiedene Sozial- und Industriepolitik tun, bei der es in Nordrhein-Westfalen hier und da noch hapert.
Begrenzte Möglichkeiten für ein Industriedenkmal, sagt Professor Dr. Klaus Leggewi, der Leiter des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen. Viele Reisegruppen aus dem asiatischen Raum orientieren sich bei ihrer Reiseplanung an den Weltkulturerbestätten und landen dann zum Beispiel auch in der Zeche Zollverein. Europa für Anfänger und Fortgeschrittene, der amerikanische Autor Bill Bryson, ist auf seinen Streifzügen durch das Abendland nicht in Essen gewesen, aber in Hamburg, also da, wo auch unsere Sendung über Wahrzeichen heute ihren Anfang nahm.
Ich hatte mir Hamburg trostloser vorgestellt, wie eine Art deutsches Liverpool, voller Straßenüberführungen und leerer, verwahrloster Grundstücke. Da ich bereits wusste, dass Hamburg eine sehr hohe Arbeitslosenquote hatte, war ich auf das Schlimmste gefasst. Doch Hamburg erwies sich als, zumindest oberflächlich betrachtet, alles andere als ärmlich. Die Kaufhäuser an der Mönckebergstraße, der größten Einkaufsstraße der Stadt, waren glänzend und picobello und gefüllt mit Luxuswaren, wesentlich eleganter als in den Geschäften an der Oxford Street, und in den Seitenstraßen leuchteten die Fenster von zahllosen vornehmen Restaurants und Cafés. Ich schlenderte durch die stillen, schönen Straßen der Speicherstadt und über den großen Rathausplatz, bog um eine Ecke und stand unerwartet vor einer der atemberaubendsten Stadtansichten, die ich je gesehen habe – die Binnenalster, einer der beiden Seen, um die die Stadt angelegt ist. Auf dem Stadtplan hatte ich gesehen, dass es in Hamburg diese Seen gibt, doch auf einen so herrlichen Anblick war ich nicht gefasst gewesen. Die Binnenalster ist zwar der weitaus kleinere der beiden, sie ist aber dennoch groß genug, um mitten in der Stadt eine rechteckige Insel der Stille und Besinnlichkeit zu bilden. Das Ufer ist gesäumt von Bäumen und Parkbänken, hinter denen sich Bürogebäude und ein paar Hotels der alten Schule erheben, jene Hotels, in denen ständig reiche alte Damen in Pelzmänteln mit kleinen Schoßhunden im Arm ein- und ausgehen und deren Portiers wie albanische Admiräle gekleidet sind.
Hamburg mit der Elbphilharmonie, die heute eröffnet, ist es noch weniger ärmlich. Wir schauen noch in eine weitere Stadt, nach Frankfurt. Auf dem Weg von der Frankfurter Hauptwache zum Römer hin kann man die Paulskirche schon mal übersehen. Von der Kraft der Architektur, von der wir schon mehrfach gehört haben, ist nicht so viel zu spüren. Jedenfalls kaum von außen, eher von innen. Und trotzdem taugt die Frankfurter Paulskirche zum Wahrzeichen. Nicht nur, weil hier alljährlich bedeutende Preise vergeben werden und weil in der Paulskirche das erste frei gewählte deutsche Parlament tagte und dort das erste Grundgesetz von der Nationalversammlung erarbeitet wurde. Auch die Einteilung der Abgeordneten in links und rechts haben wir der Sitzordnung in der Paulskirche zu verdanken. Die Paulskirche strahlt von innen heraus.
Während andere Wahrzeichen etwas zum Anschauen sind, beschäftigt die Paulskirche die Frankfurter mehr geistig. So schon 1797, das Balladenjahr. Johann Wolfgang von Goethe, Mitte 40, auf dem Höhepunkt seiner Kraft, notiert:
Die neue lutherische Hauptkirche gibt leider viel zu denken.
Und da war das Großprojekt schon 9 Jahre im Bau. 1796 gibt's ein Dach, 1802 Fenster. Dann verschlingt die französische Besetzung das städtische Kapital. Dann hat der neue Stadtbaumeister erst was anderes zu tun. Dann geht es in einem inzwischen halb verfallenen Rohbau wieder los. Und erst 1 Jahr nach dem Tod des dann schon greisen Goethe, 1833, ist die Kirche fertig und heißt erst jetzt Paulskirche, weil der Name Barfüßerkirche den Frankfurter Lutheranern inzwischen zu katholisch klingt. Aber Trost für Hamburg und Berlin, auch über 40 Jahre Bauzeit und enorme Kosten sind bald vergessen, wenn es danach historisch gut weitergeht. Zum Beispiel mit dem ersten deutschen Parlament. Im Frühjahr 1848 werden Kanzel und Orgel abgehängt. Nach einigen Vorarbeiten tagt im Mai die erste deutsche Nationalversammlung in der Paulskirche. Der Alterspräsident Lang begrüßt eine Versammlung:
Wie sie Deutschland noch nie gesehen hat, eine Versammlung, deren Beruf es ist, ein bedeutendes Stück der Weltgeschichte zu machen.
Das gelingt bedingt, wie wir wissen. Das Paulskirchenparlament beschließt die erste deutsche Verfassung. Die enthält aber nicht nur Paragraph 137 mit den Bürger- und Menschenrechten, sondern leider auch Paragraph 68.
Die Würde des Reichsoberhauptes wird einem der regierenden deutschen Fürsten übertragen.
Nämlich dem preußischen König, der sie aber ablehnt. Preußen zieht es vor, das Deutsche Reich auf militärischem Weg zu vereinen, unter anderem durch die Besetzung Frankfurts. Die Paulskirche wird preußisch und steht nun als Symbol der gescheiterten Demokratie mitten in der Stadt. Andererseits aber auch als repräsentativer Raum, in dem nun Turnfesteröffnungen und Gedenkfeiern an die Freiheitskriege stattfinden können. Gedenkfeiern an die demokratischen Umtriebe von 1848 allerdings nicht. Das passiert erst 1948.
Hinweg mit dem ganzen Geschmeiß, das uns die Pflicht zur Erneuerung fortschwatzen will aus der Brust. Hinweg mit dem Rudel der Mitläufer, Beamten, Professoren und Generäle.
Das fordert der Dichter Fritz von Unruh in seiner Rede zur Eröffnung der wiederaufgebauten Paulskirche. Das Geschmeiß hatte für eine Lösung des schon von Goethe monierten Standortproblems der Kirche gesorgt. Statt in engen Altstadtgassen stand die Paulskirche nun in einem Trümmerfeld. Sie gehörte zu den wenigen Gebäuden, die überhaupt wieder aufgebaut wurden. Schlichter, mit Flachdach und einem eher kargen Innenraum. Sie sollte eben wieder mehr zu denken als zu schauen geben. Das tat sie auch. Im Gedenkort für die deutsche Demokratie verleiht Frankfurt den Goethe-Preis, den Börne-Preis, den Adorno-Preis und den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Marcel Reich-Ranicki, Martin Walser, Ernst Jünger und Jacques Derrida halten teils bejubelte, teils umkämpfte Reden. Die Touristen fotografieren bis heute lieber die Ostzeile auf dem Römerberg. Passt doch. Fürs Frankfurter Herz bietet die Paulskirche auch etwas. Allerdings erst seit knapp 30 Jahren. Die Nachkriegsglocken klangen schief und passten musikalisch nicht ins große Stadtgeläut. 1988 gab's neue. Seither begleiten unter anderem die große Bürgerglocke, die Jubiläumsglocke und die Lutherglocke den Frankfurter Glockenchor. Was die Einheimischen erfreut, aber nicht allzu ergriffen zur Kenntnis nehmen. Hörst du von rechts das zweigestrichene Cis und von links das H? Fragte ein Frankfurter Vater in den 90ern seinen Bub. Antwort: Vor lauter Gebabbel hör ich kein Geläut.
Rainer Dachselt über ein Frankfurter Wahrzeichen, die Paulskirche. Und das Glockengeläut bringt uns zu einem weiteren Bau, dessen Glocken regelmäßig läuten, nämlich zum Kölner Dom, das Wahrzeichen von Köln. Die Baukosten des Kölner Doms in den letzten 200 Jahren sehen im Vergleich zur Elbphilharmonie direkt mickrig aus. 368 Millionen Euro. Die Hamburger wären froh gewesen, ihr Wahrzeichen für diesen Preis bekommen zu können. Aber bei den Folgekosten können sich die Hamburger schon mal einen Schauer in Köln abholen. Der Kölner Dom kostet pro Tag 33.000 Euro Unterhalt. Eintritt müssen die rund 6 Millionen Besucher, die jedes Jahr kommen, trotzdem nicht zahlen. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, sagt der emeritierte Dompropst zu Köln, Dr. Norbert Feldhoff. Schönen guten Abend, Herr Feldhoff.
Schönen guten Abend, Franke.
Selbst im Karneval wird der Kölner Dom besungen. Was macht das besonders innige Verhältnis der Kölner zu ihrem Dom aus?
Der Dom ist das Wahrzeichen der Stadt, nicht nur für Katholiken, nicht nur für Christen, für alle Kölner. Wenn die vom Osten her, von der anderen Rheinseite, wieder mit dem Auto nach Köln kommen und sehen die Türme des Kölner Doms, dann sagen sie, jetzt sind wir zu Hause. Das ist Heimat, das ist Verbundenheit mit der Stadt. Ganz einmalig.
Das funktioniert also auch für die Ungläubigen, dieses Wahrzeichen?
Absolut. Ich habe schon einmal mit einem Muslim, der lange Zeit in Köln ist, gesprochen und er erzählte mir, er sei Mitglied im Zentraldomerverein.
Für Sie bedeutet die Verantwortung für das Wahrzeichen der Stadt ja auch politische Verantwortung. Als Pegida vor dem Dom demonstriert hat, haben Sie die Damen und Herren im Dunkeln stehen lassen. Die Außenbeleuchtung des Doms blieb einfach aus. Glauben Sie, die Kölner haben die Botschaft verstanden?
Die Kölner haben mit Sicherheit die Botschaft verstanden, wobei ich sagen muss, als ich die Entscheidung traf, war mir überhaupt nicht klar, welche Wirkung das haben würde. Ich war vom Dommermeister darauf angesprochen worden, dass diese Pegida-Demonstration auf der anderen Rheinseite in Deutz beginnen sollte, über die Brücke dann auf den Roncalliplatz, das ist die Südseite vom Kölner Dom, ziehen wollte, und dort sollte die Schlussveranstaltung sein. Dann haben wir gesagt, wenn dann der wunderschön angestrahlte Dom die Kulisse für eine solche Veranstaltung ist, das ist unmöglich, das ist werbewirksam für die AfD. Also wurde beschlossen, die Beleuchtung wird vorher schon ausgeschaltet, gegen 18.30 Uhr war das. Und wir haben immer nur von Roncalliplatz, von der Südseite her gedacht. Ich war auf zwei Veranstaltungen in der Stadt und bin jetzt um 11 Uhr in der Nacht nach Hause gekommen und habe mir das dann im Internet angeschaut. Und da sah ich, wie sah das aus von der anderen Rheinseite, wo die vielen Menschen standen, vielmehr die gegen Pegida demonstriert hatten, als Pegida selbst, die ja gar nicht über den Rhein gezogen waren. Und dieses Bild, dass der Dom plötzlich ausging, das ist weltweit wahrgenommen worden. Ich bin nicht traurig, dass das so geschehen ist, überhaupt nicht. Aber es war nicht kalkuliert. So hat man manchmal Glück mit Entscheidungen.
Also es war eine viel stärkere Wirkung, als Sie angenommen hatten. Der Dom gehört der Hohen Domkirche, vertreten durch das Domkapitel, und das trägt die Verantwortung und die Kosten. Wie fühlt man sich als Vertreter eines so symbolträchtigen Gebäudes?
Also das Domkapitel ist ja eine der ältesten Institutionen in der Stadt überhaupt. Im Mittelalter bis zur Säkularisation bestand das Domkapitel aus hochadeligen Personen und hatte eine wirkliche Machtstellung in der Stadt, auch für die Kirche. Das ist heute nicht mehr so. Aber ich habe immer gesagt als Dompropst, der Dompropst ist für die Kölner der Dom auf zwei Beinen. Der Dompropst vertritt als Chef des Domkapitels auch den Dom. Und immer wenn es um den Dom geht, wird der Dompropst eingeschaltet. Insofern ist das eine wunderschöne Aufgabe.
Und Sie waren sehr aktiv auf Ihren zwei Beinen als Dompropst. Sie haben zum Beispiel auch für Verschönerung gesorgt, haben den Künstler Gerhard Richter beauftragt, ein Fenster zu gestalten im Südquerhaus. Wie haben Sie diese Entscheidung getroffen?
Die Entscheidung wurde vom ganzen Kapitel getroffen, und zwar in einer längeren Phase. Wir hatten drei Künstler aufgefordert, Entwürfe zu machen. Im ersten Schritt wurden alle drei Entwürfe abgelehnt und die Künstler gebeten, Überarbeitungen vorzunehmen. Im zweiten Schritt wurden dann zwei Künstler ganz ausgeschieden und Gerd Richter blieb übrig. Der hat 35 Entwürfe gemacht, bis der Entwurf stand, nachdem das Fenster dann gemacht worden ist. Ich habe den Künstler Gerhard Richter, der ja nun weltberühmt ist, außerordentlich bewundert, wie geduldig er immer wieder in Gesprächen mit uns an Änderungen und Verbesserungen gearbeitet hat.
Also Sie haben sich und dem Künstler nicht leicht gemacht. Die Kölner lieben ihren Dom, sie machen sich auch lustig. Selbst ältere Kölner hätten das Bauwerk noch nie ohne Gerüst gesehen. Die Luftverschmutzung macht dem Bauwerk natürlich zu schaffen, aber dann gibt es auch noch ein Problem, das es gar nicht geben müsste. Zahlreiche Männer pinkeln gegen die empfindlichen Mauern. Wie kann es sein, dass ein Wahrzeichen derart missachtet wird?
Also, dass das eine Schweinerei ist, um das mal salopp zu formulieren, braucht man, glaube ich, gar nicht sagen. Das gibt es erst seit jüngerer Zeit. Früher war das nicht der Fall. Wir haben dann, als Frau Schock-Werner noch Dombaumeisterin war, in den Eingängen so Bodenleuchten eingebaut, um mit der Hoffnung, da scheuen sich die Männer doch, wenn die von unten angestrahlt werden, dann dazu pinkeln, aber es gibt auch dunklere Stellen. Es ist meines Erachtens eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, wo immer mehr Respektlosigkeit vorhanden ist. Solche Sachen gibt es auch an anderen Stellen. Das ist hochärgerlich, aber es ist halt ein Teil unserer Geschichte.
Können Sie sich vorstellen, dass der Kölner Dom als Wahrzeichen der Stadt einmal Konkurrenz bekommen könnte durch einen modernen Bau, wie jetzt die Elbphilharmonie einer ist in Hamburg?
Das ist für mich absolut unvorstellbar und ich werde unterstützt durch ein Interview, das unser Baudezernent Höhing gestern gegeben hat. Und da hat er formuliert, die ausgeprägte Silhouette von Köln, also diese Rheinsilhouette, lässt das einfach nicht zu und auch er kann sich nicht vorstellen, dass jetzt auf dieser Rheinseite da plötzlich durch Hochhäuser oder andere spektakuläre Bauten dieses Bild gestört wird. Also für mich schlicht unvorstellbar.
Dr. Norbert Feldhoff, der emeritierte Dompropst zu Köln, über dieses ganz besondere Wahrzeichen. Ganz herzlichen Dank. Vom Kölner Dom zurück nach Hamburg, dahin, wo sich in diesen Minuten Deutschlands Prominenz in der neuen Elbphilharmonie zum Eröffnungskonzert einfindet. HR2 Kultur der Tag. Ich bin's, Elfi und andere Wahrzeichen. Bei Bill Bryson hat Hamburg noch andere Attraktionen. Ein spezielles Licht und einen speziellen Geruch.
Die Sonne weckte mich. Sie schien so heiß und hell aufs Bett, dass an Schlaf nicht mehr zu denken war. Also stolperte ich zum Fenster. Draußen wartete ein herrlicher Morgen, viel zu schön, um verschlafen zu werden. Die Bahnhofshalle und die Kirchenallee dahinter erstrahlten im Sonnenlicht, dass mir die Augen schmerzten. Ich hatte einen Kater, an dem die Wissenschaft ihre helle Freude gehabt hätte, doch nach zwei Tassen starkem Kaffee auf der sonnigen Terrasse des Pop, nach einer Handvoll Aspirin und zwei Zigaretten, fühlte ich mich soweit in der Lage, einen gemäßigten Spaziergang zum Elbufer zu unternehmen. Als ich dort ankam, sah ich nicht viel mehr als Kräne, Werften und den breiten, trägen Fluss. Mir kamen die Worte Konrad Adenauers in den Sinn: »An der Elbe kann man Preußen riechen.« Ich roch nichts als toten Fisch. Jedenfalls glaube ich, dass es toter Fisch war. Vielleicht waren es auch die Preußen. Ich wanderte ein paar hundert Meter landeinwärts zur Reeperbahn. Die sündige Meile wirkte enttäuschend fade. Natürlich zeigen sich sündige Orte bei Tageslicht nie von ihrer aufregendsten Seite. Eigentlich gab es nur ein Anzeichen, das darauf schließen ließ, dass dies ein Viertel von zweifelhaftem Ruf war. Und das war der müde Ausdruck auf den Gesichtern der Menschen.
In unserer Reihe deutscher Wahrzeichen, die wir uns heute anschauen, weil ein neues hinzugekommen ist, nämlich die Elbphilharmonie. In dieser Reihe von Wahrzeichen fehlen natürlich einige. Wir können ja nicht alle aufzählen, aber eines darf nicht fehlen. Und zu dem kommen wir jetzt, zum Brandenburger Tor. Claudia Sauter mit einem schnellen Überblick.
Wo feierte die deutsche Fußballnationalmannschaft ihren 4. Weltmeistertitel? Natürlich am Brandenburger Tor.
Miroslav Klose! Skorner Mustafi! Weltmeister Roman Weidenfeller, Toni Kroos, André Schürrle und der Finaltorschütze aus der 113. Spielminute, Mario Götze!
Da hüpften die Kicker zusammen mit hunderttausenden Fans unter dem Streitwagen der Friedensgöttin, unter der Quadriga des Bildhauers Johann Gottfried Schadow, die das 26 Meter hohe Brandenburger Tor ziert. Pferde und Göttin blickten ungerührt vom Jubel der Massen in die Ferne. So ungerührt wie am 30. Januar 1933, als die furchterregenden Fackelträger der siegreichen Nationalsozialisten durch das Tor marschierten und der Reporter ahnungsvoll kommentierte,
dass wir einen geschichtlichen Moment, über dessen Bedeutung wir uns heute vielleicht noch gar nicht klar sind, in diesem Augenblick durch den Rundfunk miterleben.
Der geschichtliche Moment mündete bekanntlich in der Niederlage des Deutschen Reichs und der Aufteilung Berlins unter den Siegermächten. Das 1791 als Stadttor für das preußische Berlin gebaute Brandenburger Tor stand nun plötzlich im sowjetischen Sektor. Die Grenze verlief nur wenige Meter neben dem Tor und von den 4 Pferden der Quadriga war nur ein Kopf intakt geblieben. Sie wurde bis 1958 zwar wieder restauriert, die Regierenden in Ostberlin hatten allerdings Eisernes Kreuz und Adler entfernen lassen. Die galten als Symbole des verhassten preußischen Militarismus. 3 Jahre später, Sommer 1961, wieder stand das Brandenburger Tor im Zentrum historischer Ereignisse.
Es ist jetzt 5 Uhr, der Platz vor dem Brandenburger Tor. Und zu sehen ist nur eine Barriere, die die Eberstraße absperrt.
Die Machthaber der Sowjetzone haben in der vergangenen Nacht damit begonnen, West-Berlin abzuregen.
Von da an galt das Brandenburger Tor als das Symbol der Teilung in Europa. Es war gesperrt. Es verschwand hinter der Mauer. Bis 1987 ein amerikanischer Präsident kam, um eine kühne Forderung zu stellen.
Mr. Gorbatschow, open this gate. Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
1987 hatten die meisten politischen Kommentatoren über diesen Satz noch die Achseln gezuckt. Aber schon 2 Jahre später fiel die Mauer. Und als sich in der Nacht des 9. November 1989 Ost- und Westberliner in den Armen lagen, da ging ein wundervolles Bild um die Welt. Weinende und jubelnde Menschen unter der Quadriga des Brandenburger Tors. Sie schaut übrigens in die Richtung, in die sie immer schon blickt, nach Osten.
Das Brandenburger Tor hat seine lange Geschichte tatsächlich als Stadttor begonnen. Ein Wach- und ein Zollhäuschen haben damals dazugehört und seit 1793 gibt es das Tor in der heutigen Form mit der Quadriga obendrauf. Das Tor wurde gerne genutzt, um Siege zu inszenieren. Wir haben es gehört, die Preußen taten das, später auch die Nazis. Im Krieg war das Tor schwer beschädigt worden und in den 50er Jahren hätte man es fast abgerissen. Dann wurde es doch zum Symbol der Teilung Deutschlands und später zum Symbol der Wiedervereinigung. Professor Herfried Münkler ist Politologe an der Humboldt-Uni in Berlin. Herr Professor Münkler, das Brandenburger Tor stand schon für vieles. Wie kann so eine Wandlung funktionieren? Vom Tor, das die Nazis für ihre Aufmärsche nutzten, zum positiven Zeichen der Wiedervereinigung?
Naja, es ist ja, wie Sie schon sagten, nicht nur das Negative der deutschen Geschichte, das in diesem Tor verkörpert ist, sondern auch die Erinnerung an die Reichseinigung, also die Rückkehr der Truppen aus dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 mit der großen Aufschrift, welch eine Wendung durch Gottes Fügung. Also Brandenburger Tor ist Zeichen der Teilung, aber auch Zeichen des Endes der Teilung. Und wenn das alles, also diese eigentlich Gegensätze an einem Ort zusammenfallen, dann hat der natürlich eine sehr hohe Symbolkraft und das ist dann für jeden Betrachter dann auch erfahrbar. Und gerade die vielen Wechselfälle der deutschen Geschichte sind dort am Brandenburger Tor, wie vielleicht an keinem anderen Ort in Deutschland, spürbar.
Wer lädt eigentlich Architektur mit Bedeutung auf? Gibt es da spezielle Muster?
Ja, also das kann sehr unterschiedlich sein, aber in der Regel sind es Literaten und in deren Gefolge dann Journalisten, die das Literarische beerben. Also die Erzählungen dazu, die Bilder dazu, die Aufbewahrung von Erinnerungen an einen bestimmten Augenblick, nicht? Also Fontanes Gedicht etwa über die Rückkehr der Truppen ist ein solches Beispiel, das eine Zeit lang wohl die Schulkinder nicht nur in Preußen auswendig zu lernen hatten, so dass also, zumal wenn es sich um ein Gedicht, also um gebundene Sprache handelt, Erinnerung in einer ganz bestimmten Weise fokussiert wird und dann tritt man plötzlich an die Stelle dessen, was man vorher, weil man gar nicht da war, auswendig gelernt hat. Und das ist dann der Augenblick, in dem es einem, ich will es mal dramatisch formulieren, wie Schuppen von den Augen fällt. Mhm. Nicht? Man sieht es.
Welche Rolle spielt denn der Standort für so ein herausragendes Gebäude, für so ein Wahrzeichen?
Ja gut, die Deutschen haben normalerweise relativ wenig solche Wahrzeichen oder solche Denkmäler in den Städten. Berlin gibt es ein bisschen was und in München und gut, also in Frankfurt natürlich die Paulskirche. Aber die Deutschen haben als ein waldverliebtes Volk natürlich auch gerne ihre Denkmäler in den Wald oder sonst irgendwo hingestellt, also an Flüsse. Denken Sie an Walhalla in der Nähe von Regensburg oder Kelheim als Siegeshalle oder Koblenz, das Deutsche Eck oder die Germania am Rhein bei Bingen oder Hermann im Teutoburger Wald. Und insofern gibt es nicht so furchtbar viele Orte in Städten, aber in Städten spielt sich ja normalerweise die Geschichte ab. Und all das, was Sie in Ihrer Anmoderation erwähnt haben und auch in dem vorherigen Text gesagt worden ist, das sind natürlich Ereignisse von politisch dramatischer Bedeutung, die sich an diesem Ort abgespielt haben. Und insofern wird das alles hier aufgespeichert und es wird erst recht aufgespeichert, seitdem man also auch noch Filmkonserven hat, die man dann immer wieder in entsprechenden Berichten wiederholen kann.
Die Mächtigen der Welt haben natürlich ein feines Gespür für symbolträchtige Orte, die Glanz abwerfen können. Als Barack Obama noch nicht US-Präsident war, sondern nur Kandidat, da hat Angela Merkel ihn nicht vor dem Brandenburger Tor sprechen lassen. Ist sie da quasi als Schutzpatronin eines Wahrzeichens aufgetreten?
Na, sie hat jedenfalls ein gutes Gespür dafür gehabt, oder wenn sie es nicht selber war, dann ihre Berater, dass man einen Unterschied machen muss zwischen einem Präsidenten oder einem Premierminister und einem Kandidaten, nicht? Da hat sie also dann darauf Wert gelegt, dass der damalige Kandidat Obama zur Siegessäule, also sozusagen im Blickweite des Brandenburger Tors, aber nicht an ihm, nicht? Und insofern gibt es auch so etwas wie ein Protokoll oder ein Ritual der Nutzung dieses Symbols und das sollte man schon ein bisschen drauf achten, auch wenn die Berliner mit ihrer Festmeile das im Augenblick ein bisschen sehr profanieren.
Aber mit einem Wahrzeichen muss man eben auch entsprechend umgehen. Die Quadriga obendrauf, die hat man auch mal umgedreht. Wie ist das gekommen?
Ja, die Quadriga geht entweder aus der Stadt raus, nicht? Also sozusagen, sie zeigt eine ausgreifende, erobernde Dimension oder aber sie steigt in die Stadt hinein, in einer gewissen konsolidierten Struktur. Die Quadriga ist sozusagen das bewegliche Teil des Brandenburger Tors, wurde auch von Napoleon mal mitgenommen nach Frankreich als Zeichen des Triumphes über die Preußen. Marschall Blücher hat sie dann wieder zurückgebracht, dann war sie eine Zeit lang weg, sie war beschädigt und sie steht jetzt heute wieder da, aber gewissermaßen eher als eine Erinnerung an frühere Zeiten, als Deutschland noch ein militärischer Staat war, Preußen das erst recht, als eine Aufforderung an die Gegenwart. Aber wenn man sie betrachtet, dann kann man sich daran erinnern, sie hatte auch mal auffordernden Charakter, nämlich sich zu bewähren, dass man gewissermaßen diesen Siegeswagen mitbewegt.
Ist das Brandenburger Tor so zusammenfassend für uns so ein bedeutungsvolles Wahrzeichen, weil es schon so viel überstanden hat?
In gewisser Hinsicht ja, nicht? Meine, die deutsche Geschichte ist nun eine ausgesprochen vielfältige Geschichte mit ihren Höhepunkten, aber auch mit ihren Schandmalen. Und all das lässt sich ins Brandenburger Tor einschreiben, sodass wenn man davor steht, alleine mit einem Führer in der Hand, die man liest oder in einer Gruppe, es im Prinzip einem die Möglichkeit gibt, die Wechselfälle der deutschen Geschichte in den letzten 200 Jahren Revue passieren zu lassen. Und Insofern ist dort sehr viel aufgespeichert und diese aufgespeicherte Geschichte tritt einem gewissermaßen in einer großen Erzählung, die zur Architektur oder zu Stein geworden ist, gegenüber. Und das ist dann schon ein, wenn man es recht bedenkt, erhebender Augenblick.
Eingemeißelt in die Steine, da haben wir sie wieder, die Kraft der Architektur. Ganz herzlichen Dank, Herfried Münkler, Politologe an der Humboldt-Uni in Berlin. Wahrzeichen brauchen eine besondere Architektur oder eine besondere Geschichte oder beides. Lange Bauzeiten und ausufernde Kosten sind kein Nachteil. So gesehen hat man also bei der Elbphilharmonie wieder alles richtig gemacht. Das war HR2 Kultur der Tag am Eröffnungstag von Elfi. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.